Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz allem am Donnerstag, dem 17. Juli 2025. Gut gelaunt, ja was denn sonst? Die schlechte Laune ist der Mundgeruch des Geistes und das wollen wir hier bitte schön vermeiden. Die wichtigste Frage, die man sich heute mit Blick auf die Bundesrepublik stellen muss, lautet aus meiner Sicht: Ist Deutschland auf dem Weg zum Einparteienstaat? Ich glaube, das ist das größte Thema der Gegenwart und man sollte sich wirklich vertieft mit dem auseinandersetzen. Es gibt Tendenzen aus meiner unmaßgeblichen schweizerischen Fernsicht. Es gibt Tendenzen, die in diese Richtung gehen. Schauen Sie sich die Diskussionen jetzt um das Verfassungsgericht in Karlsruhe an. Da sind zwei von der Linken portierten Kandidatinnen am Start. Die, und das ist neben der Abtreibungsdebatte etwas in den Hintergrund getreten, aber das sind zwei Kandidatinnen, die sich bis jetzt ausgesprochen haben, zumindest Sympathien haben erkennen lassen für ein AfD-Verbot. Und bisher habe ich die Möglichkeit eines Parteiverbots in Deutschland für nicht sehr wahrscheinlich gehalten, aber möglicherweise habe ich das unterschätzt und es sind hier doch Bestrebungen im tieferen Bereich der Politik zugange, Bestrebungen, die weit in auch parteiübergreifende Netzwerke hineinspielen, die auf so ein Parteiverbot hinwirken. Und jetzt unabhängig davon, was Sie von der AfD halten und einzelnen Exponenten, das sind natürlich brandgefährliche Entwicklungen, weil es hier darum geht, ein bestimmtes Denken auszuschalten. Nicht einfach nur bestimmte Personen oder politische Kräfte, sondern es geht darum, letztlich auch markante Teile der Bevölkerung und dieser Wahrnehmung der Lebenswirklichkeit in Deutschland aus dem offiziellen politischen Wettbewerb auszuschließen. Und das sind Maßnahmen oder das sind Bestrebungen, die natürlich in Richtung eines faktischen Einparteienstaats, eines Kartellstaats, einer Gesinnungsoligarchie hinweisen, in diese Richtung gehen. Und deshalb sollte man das meines Erachtens sehr, sehr ernst nehmen. Ich werde im Verlauf der Sendung darauf noch zurückkommen. Ich glaube, das ist ein Diskussionsthema, dem man sich annehmen sollte. Dies zumindest mein Blick hier aus den sicheren, gebirgigen Abstandslandschaften der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Aber zuerst zur neuen Weltwoche. Sie erscheint heute in gedruckter Form und da sind eine ganze Reihe von Artikeln drin, die von Interesse sind, glaube ich, vor allem auch für ein internationales Publikum deutschsprachiger Leser, wobei Sie können natürlich die Artikel auch auf Englisch oder auf andere Sprachen übersetzen. Es bleibt in dem Sinn auch hoffentlich Horizont erweitert. Die Titelgeschichte augenzwinkernd, ein Lob auf die Verschwörungstheorie. Die Sagen der Gegenwart sind so aufschlussreich wie unterhalten. Ja, die Verschwörungstheorien sind eben Symptome dafür, dass die offiziellen Erzählungen über Gut und Böse nicht mehr geglaubt werden, dass eben die Obrigkeit zu viele Fake News produziert, staatlich produzierte, staatlich institutionalisierte Fake News, Misstrauen und dieses Misstrauen manifestiert sich erzählerisch in Gestalt der sogenannten Verschwörungstheorie, wobei, auch interessant, manche Verschwörungstheorien sich dann hinterher als wahrer herausstellen als das, was zuvor offiziell als Wahrheit deklariert wurde. Putin ist nicht zu trauen, Trumps Ex-Außenminister Mike Pompeo im Gespräch. Die Weltwoche bringt eben unterschiedliche Sichtweisen, komme gleich darauf zurück. Xi Jinping gestürzt, Er ist noch im Amt, aber wohl nicht mehr an der Macht. Hat es in Peking eine Palastrevolution gegeben? Unser Ostasien-Experte Francis Pike mit einer brisanten Recherche. Demokratie ist Quatsch. Daniel Rieser, mein Kollege, trifft den Vordenker der MAGA-Bewegung, der Rechten, Curtis Yarvin, ein sehr prominenter Mann jetzt gerade auch in den US-Medien. Curtis Yarvin ist im New Yorker groß dargestellt worden aufgrund seiner monarchistischen Tendenzen. Ich möchte ein paar Artikel genauer herauspicken, natürlich in der gebotenen Effizienz, damit wir dann zu den Aktualitäten der Tagespresse noch kommen können. Trump droht, Putin siegt. Mein Editorial beschäftigt sich mit den jüngsten Entwicklungen im Weißen Haus und zwar, wie ich meine, auf ziemlich differenzierte Art und Weise. Mein großer Punkt oder mein entscheidender Befund hier ist einfach der, dass nach wie vor nicht verstanden wird, jetzt auf westlicher Seite, worum es im Ukraine-Krieg geht. Es geht den Russen primär um die Behauptung ihrer Souveränität und ihrer Sicherheit, die sie existenziell bedroht sehen durch im weitesten Sinne die NATO-Osterweiterung. Das ist die Kriegsursache und das wollen sie beseitigt wissen, das wollen sie sicherstellen, dass das nicht mehr passiert. Und auf dieser Grundlage sind die Russen nach meiner Beurteilung bereit, über einen Frieden zu reden. Und die oberflächlichen Bestrebungen, die da der amerikanische Präsident, soweit ich das beurteilen kann, bis jetzt hat offeriert, die gehen den Russen zu wenig weit. Und jetzt ziehen die Amerikaner die Schraube an. Und es gibt da natürlich im Umfeld des Präsidenten auch ganz ausgesprochene Falken wie Lindsey Graham oder eben Mike Pompeo, der hier eine ganz andere Sicht darlegt, als ich sie beliebt machen möchte. Und deshalb ist hier schon die Frage, in welche Richtung das jetzt ausschlägt. In diesem Zusammenhang ist ein sehr interessantes Interview erschienen mit dem Chicagoer Geopolitik-Experten John Mearsheimer. Er hat da in einem Podcast-Interview von etwa einer Stunde sehr ausführlich diese jüngsten Politikinitiativen des amerikanischen Präsidenten diskutiert. Sein Tenor ist vielleicht der, das wird keine maßgebliche Veränderung auf dem Schlachtfeld bewirken. Trump hat ja gesagt, man werde jetzt wieder Waffen liefern und man werde in 50 Tagen, wenn es keine greifbaren Friedenspläne geben, zu gravierenden Sanktionen greifen, sowohl gegen Russland wie auch gegen die Handelspartner. Und das wird jetzt von Mearsheimer nicht als die Wunderwaffe bezeichnet, mit der Trump da angeblich rechnet. Er sieht das sehr, sehr skeptisch. Übrigens auch in Russland hat das jetzt keinen Schock ausgelöst, diese amerikanischen Ankündigungen. Ganz kurz hier die wichtigsten Punkte von Mearsheimer. Trumps Rede sei rhetorisch wuchtig und bombastisch gewesen, aber es seien sehr dürftige Initiativen letztlich hinter diesem Überbau an rhetorischer Prachtentfaltung zu erkennen gewesen. Die Sanktionen, vor allem auch gegen Handelspartner Russlands, seien ohnehin in ihrer Bedeutung fragwürdig, denn da könnten dann Indien und China getroffen werden, die Weltwirtschaft, in die wiederum Amerika stark integriert sei. Und deshalb könnten dann diese politischen Vorhaben auch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika ausschlagen. Ein anderer Punkt, auch wichtig, wird bei uns unterschätzt, gemäß Mearsheimer und seinem Gesprächspartner, einem früheren Lieutenant General, einem also hochrangigen Offizier der amerikanischen Streitkräfte, sind die US-Arsenale bereits ziemlich erschöpft und sie haben gar nicht mehr diese Waffen, die sie da einfach weitergeben oder eben den Europäern verkaufen können, damit die sie dann weitergeben an die Ukrainer, weil an einem bestimmten Punkt dann die eigene nationale Sicherheit betroffen wäre. Die russische Perspektive wird auch noch reflektiert. Und da eben die relative Gelassenheit erwähnt, die in ersten Medienreaktionen zu erkennen sei. Und Mearsheimer kommt auch noch auf ein interessantes Interview zu sprechen, das Präsident Putin dieser Tage Russland 1, dieser Fernsehstation, gegeben hat. Und in dieser Debatte gibt Putin zu, dass er zu lange dem Westen vertraut habe. Er habe versucht, eigentlich mit den westlichen Partnern zusammen eine diplomatische Lösung zu finden, auch bezüglich der Ukraine, mit den Minsker Abkommen. Aber eben mittlerweile ist ja herausgekommen, Frau Merkel und Herr Hollande, der frühere französische Präsident, haben es ganz offen am helllichten Tage deklariert, dass sie diese Minsker Abkommen mit Putin nur geschlossen hätten, um Zeit zu gewinnen, um die Ukraine aufzurüsten. Also er habe da dem Westen zu sehr vertraut und das habe ihn, Putin, zu strategischen Fehlkalkulationen bewegt. Für Russland sei ganz klar, die NATO-Expansion sei eine existenzielle Bedrohung der russischen Souveränität und der russischen Sicherheit und deshalb müsse das gelöst werden, dieses Problem. Er sei für den Verhandlungsweg, das zu lösen, aber wenn es auf dem Verhandlungsweg nicht gehe, dann sehe er sich halt gezwungen, das auf dem militärischen Weg zu lösen. Putin betont in diesem Gespräch auch, dass es militärisch den Russen sehr gut laufe. Da habe ich andere Informationen jetzt aus meinen Kanälen, von den Leuten, mit denen ich mich da etwas vernetzt habe in den letzten Jahren. Die sehen das schon etwas skeptischer und sie sagen, dass es sehr viel Inkompetenz gäbe auf der russischen Seite, dass die Truppen wohl Geländegewinne verzeichneten, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie es nötig wäre, um diesen Krieg in nützlicher Frist zu entscheiden. Wir sehen jetzt auch von Umfragen her, die NZZ hat heute einen Bericht drin, dass da die Kriegsmüdigkeit in Russland zunimmt und eben auch der Ausdruck einer Stimmung ist, dass Russland ja mit dem Westen zusammenarbeiten möchte. Das ist ja nicht ein Zustand, den sich die Russen ausgesucht haben. Und ich bringe in meinem Leitartikel die Formulierung, dass eben Putin den Krieg entfesselt hat durch seinen Einmarsch und das brutale Überrollen der ukrainischen Landesgrenzen, das ist unbestritten. Aber dieser Krieg ist eben heraufbeschworen und provoziert worden durch den Westen mit seiner NATO-Osterweiterung und die ukrainische Seite. Auch die Zelensky-Regierung hat nichts unternommen, um diese Eskalation zu vermeiden. Wohl auch deshalb, weil eben Zelensky ermuntert worden ist von seinen westlichen Unterstützern, hier die Konfrontation zu suchen. Es gibt da noch weitergehende Interpretationen, die sagen, dass natürlich seit dem Putsch von 2014, als die Amerikaner mitgeholfen haben, eine sehr USA-freundliche, Russland-feindliche Regierung an die Macht zu bringen, dass da Kiew mehr oder weniger das willfährige Instrument in den Händen Washingtons sei. So einfach, glaube ich, ist das auch nicht zu beurteilen, aber ich gebe hier offen zu, ich blicke da auch nicht in alle Geländekammern hinein. Was ich Ihnen hier sage, sind einfach meine subjektiven Wahrnehmungen aufgrund der Informationen, die ich verarbeitet habe. Ja, die amerikanischen Arsenale haben wir angesprochen und die Zukunft, die sieht John Mearsheimer sehr düster. Er sagt, dass im Moment jetzt also die Diplomatie auf Eis gelegt wurde, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man die russischen Sicherheitsbedenken auf dem Verhandlungsweg ernst nimmt und implementiert, einfügt in so ein Abkommen, die seien gering. Also werde das auf dem Schlachtfeld weitergehen. Die Russen werden diesen Krieg gewinnen. Dagegen könnten die Amerikaner nichts unternehmen. Und dann gäbe es eine Kriegsentscheidung, die dann zu einem eingefrorenen Konflikt führen werde, mit einer massiven Vergiftung und weiteren Verschlechterung der russisch-westlichen Beziehungen. Er sieht hier also den Weg in eine eher finstere Zukunft. John Mearsheimer, sehr interessant in diesem großen Podcast-Interview. Ich äußere mich zu dem Thema in meinem Editorial, wie ich das auch gestern schon in der Sendung angedeutet habe. Dann jetzt die Gegensicht. Putin ist nicht zu trauen. Der ehemalige US-Außenminister Mike Pompeo über Trumps Doktrin der strategischen Unsicherheit, Chancen für einen blühenden Nahen Osten und warum ein Sieg der Ukraine über Russland unverzichtbar ist. Also Mike Pompeo hier mit der orthodoxen, man könnte sagen neokonservativen Sicht, die im Moment wieder etwas Raum zu greifen scheint in Washington. Er plädiert dafür, dass der Westen die Ukraine also noch viel massiver unterstütze und ihr helfe, die letztlich inkompetenten russischen Streitkräfte zu besiegen. Das ist vielleicht auch irgendwo das Kalkül Trumps, der ist ja auch kein Dummkopf. Der sieht natürlich, dass die Russen Schwierigkeiten haben. Der hat mehr Informationen durch die Geheimdienste als wir hier bei Weltwoche Daily. Und die Amerikaner erhöhen jetzt einfach den Druck, um die Russen zum Einlenken zu zwingen. Aber mein Gefühl ist, dass hier die Sicht der russischen Regierung eben nach wie vor unterschätzt wird durch solche Beurteilungen. Denn für die Russen, in meinen Augen, geht es primär um die Absicherung ihrer Souveränität und ihrer Sicherheitsinteressen. Das ist wichtiger als die Wirtschaft, das ist wichtiger als der Wohlstand, das ist quasi ein Grundpfeiler ihrer Staatlichkeit. Pompeo sagt dann, alles, was Putin erkläre und verlautbare, sei bedeutungslos, ihm gehe es nur um die Macht, er wolle ein russisches Imperium hier wieder erreichen und das Ziel müsse sein, zu den Grenzen von 1990 zurückzukehren. Wenn sich diese Sicht von Pompeo Bahn bricht und durchsetzt in Washington, dann wird natürlich jenes Szenario, das Mearsheimer angekündigt hat, nämlich dass da eine ganz dunkle Eiszeit anhaltender Spannungen folge, dann wird dieses Szenario Realität. Mein Kollege Christoph Mörgeli deckt auf, dass die EU-Forschungsprogramme Horizon, bezugnehmend auf einen Bericht des IFO-Wirtschaftsforschungsinstituts in München, dass von den x Milliarden, 100 Milliarden, die da jährlich ausgegeben werden für EU-Forschungsprogramme im Rahmen des Horizon-Projekts, nur ein Bruchteil bei der Forschung landet. Vieles sind Subventionen. Hitler war ein Künstler. Der ukrainische Historiker Alfjorov mit gewagten Thesen. Ich habe hier im Daily schon darauf hingewiesen, wir haben jetzt noch einen Artikel darüber. Es ist einfach unglaublich, was da innerhalb dieser ukrainischen Führung an Positionen vertreten werden. Ist Chinas Kaiser gestürzt? Das ist die Story von Francis Pike. Und ganz wichtig, Gunter Schnabel im Gespräch mit meinem Kollegen Roman Zeller. Merz braucht eine Kettensäge. Gunter Schnabel gehört zu den einflussreichsten Ökonomen Deutschlands. Hier spricht er über die Weltwirtschaft, Donald Trump und die Berliner Regierung. Deutschland habe die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard verraten. Und Friedrich Merz muss sich die Frage gefallen lassen, arbeitet er daran, die CDU weiter zu zerstören mit seiner Brandmauer in dieser ganzen Nibelungentreue und Geiselhaft gegenüber der SPD? Ein Thema, das jetzt in dieser Explizitheit nicht angesprochen wird im Interview, aber irgendwo anklingt zwischen den Zeilen. Frieden mit Russland. Die EU hat sich im Ukraine-Krieg strategisch und moralisch verrannt. Der frühere EU-Kommissar Günther Verheugen mit einem Aufsatz und der klaren Gegenthese zu dem, was Mike Pompeo hier artikuliert in unserer Weltwoche. Sie sehen also auf engstem Raum größte Meinungsvielfalt pro Quadratzentimeter Papierfläche. Demokratie ist Quatsch. Curtis Yarwin ist der Vordenker der Make America Great Again-Bewegung. Der Plan, den Gazastreifen in einen Konzern zu verwandeln, geht auf ihn zurück. Aus den USA will er eine Monarchie machen mit J.D. Vance als König. Das große Porträt von Curtis Yarwin in der Weltwoche. Verdoppelung der deutschen Produktion, Europas Veränderung nimmt Konturen an. Harald Martenstein über deutsche Szenen, der hochgeschätzte Kolumnist. In hohem Maße ideologisch sollte in Deutschland eine Linksaktivistin wie Frauke Brosius-Gersdorf höchstrichterlich urteilen dürfen, wäre dies ein verheerendes Signal. Rupert Scholz, Staatsrechtler, auch er mit einer Intervention zu den jüngsten Verwerfungen in Deutschland. Und zur Europäischen Union, das sind heute Morgen noch Nachrichten, massive Aufstockung da des Haushalts, gewaltige Finanzpläne. Und interessant ist, dass ein Großteil des EU-Budgets in Wettbewerbsfähigkeit und Forschungsförderung fließen sollte. Wir beobachten, dass die Forschung und die Entwicklung, die ganze Innovationskraft der Europäischen Union in den letzten 20 Jahren massiv zurückgegangen ist, obwohl die Gelder immer massiver fließen. Was sagt uns das? Dass diese Geldströme zutiefst korrupt sind, in dem Sinn, dass sie eben gar nicht ihrer Zweckbestimmung gerecht werden. AfD-Verbot. Das habe ich angedeutet. Das Thema, die Gefahr einer Einparteienherrschaft in Deutschland. Ich glaube wirklich, dass das eine akute Sache ist und dass man das unterschätzt. Und hier gilt einfach der Satz, wehret den Anfängen. Und möglicherweise, ist einfach ein Gefühl von mir, sind in Deutschland tatsächlich fundamentalere, gewichtigere Strömungen unterwegs, die auf so ein Parteiverbot hinzielen. Möglich, dass ich das überschätze, das wäre gut, also ich wünsche mir, dass ich mich hier irre, aber es ist einfach eine Frage der Interessen. Die AfD hat heute ja etwas über 20% gemäß Umfragen, das heißt, über 70% der deutschen Parteien sind gegen die AfD. Und diese störende Opposition zu verbieten, ist der bequemere Weg, als sie zu widerlegen. Und vor allem auf der linken Seite beobachten wir, dass SPD-Linkspartei im Grunde gar keine Themen mehr haben. Sie haben ja auch nicht mehr die deutsche Arbeiterschaft auf ihrer Seite. Das ist eine Funktionärs- und Staatsangestelltenpolitik, die sie betreiben. Und man muss das einfach aus der Sicht sich vor Augen führen. Die Grünen können sie da auch dazu nehmen. Der Klimawandel hat als Großthema abgedankt. Und das, was man jetzt noch hat, ist im Grunde der Hass auf die Rechten. Das ist das politische Programm der Linken. Und deshalb beharrt natürlich jetzt auch die SPD darauf, unbedingt diese beiden offensichtlich stark linken Richterkandidatinnen nach Karlsruhe zu bringen, die beide eben sich offen positiv ausgesprochen haben über die Möglichkeit eines AfD-Verbots. Also man versucht hier übergeordnete Instanzen, das Gericht zu kapern, um damit die Demokratie auszuschalten. Das ist die gefährliche Entwicklung, die hier abgeht. Und da gilt es in Deutschland tatsächlich, die Demokratie zu verteidigen, aber nicht gegen die, von denen es heißt, sie würden sie gefährden, sondern man muss die Demokratie verteidigen gegen die, die behaupten, die Demokratie retten zu wollen. Dabei schaffen sie sie ab. Also man muss sowieso aufpassen. Einer, der die ganze Zeit von Demokratie redet, der meint es mit größter Wahrscheinlichkeit nicht ernst. Also je ausgesprochener sie sich da zum strahlenden Ritter, zum Gralshüter von irgendetwas erklären, desto mehr Dreck haben sie am Stecken. Das ist eine Lebenserfahrung, die man ja nicht von der Hand weisen kann. Also die AfD oder die AfD-Verbot, dass der Hass auf die Rechten als Programmersatz bei den Linken mit der Folge, dass man jetzt eben die staatlichen Institutionen kapert, sowohl in der Bundesrepublik wie auch auf EU-Stufe, um diese oppositionellen Bewegungen auszuschalten. Und das würde bedeuten, dass dann eben die DDR-ifizierung der Bundesrepublik viel weiter fortgeschritten und gediehen wäre, als man das bis jetzt gedacht hätte. Das auf jeden Fall sind hier die Fragestellungen, die man im Auge behalten sollte, die man diskutieren sollte. Ich wünsche mir, ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich habe einfach so in letzter Zeit das Gefühl bekommen, dass ich das möglicherweise etwas unterschätzt habe in der Vergangenheit. Da habe ich immer gedacht, ja, das AfD-Verbot hat sowieso keine Chancen. Die Deutschen sind ja nicht verrückt geworden. Du kannst ja nicht gegen die ganze Wählerschaft so vorgehen. Aber man muss aufpassen, die Mächtigen, die da im Staat sitzen, vor allem in einem System einer repräsentativen Demokratie, die haben einen Machtvorteil gegenüber den Bürgern. Sie haben nicht so viele Kontrollinstrumente in der Hand wie wir in der Schweiz. Also passen Sie auf, dass Ihnen da nicht ein Einparteienherrschaftsstaat untergejubelt wird. Natürlich gibt es dann immer noch unterschiedliche Parteien. Aber die haben dann alle ungefähr das gleiche Denken. Und das ist die Verantwortung meines Erachtens, die wichtigste Verantwortung von Friedrich Merz, der das vielleicht sieht, aber in die Gegenrichtung handelt. Denn offensichtlich hat er noch nicht gemerkt, oder er kann das nicht umsetzen, dass das natürlich letztlich auch gegen ihn zielt und gegen die CDU. Dass die Linken letztlich die Rechten ausschalten wollen und sie benutzen die noch ein bisschen Rechten, um die Rechteren auszubremsen und damit, ganz wichtig, einen markanten, wesentlichen Teil der deutschen Wählerschaft. Also hier läuft Merz Gefahr, zum, klingt jetzt etwas uncharmant, nützlichen Idioten der Linken zu werden. Und in der CDU müsste man aufwachen. Ich glaube, ich blicke auch nicht in alle Geländekammern hinein, aber ich glaube, es findet so ein Aufwachen statt und vor allem auch mit einigen neuen Medienstationen in Deutschland ist das der Fall. Die haben da ein akutes, geschärftes Bewusstsein. Der Medienmainstream, der schläft, der macht da mit, beziehungsweise so halblauwarm vielleicht dann und wann ein paar kritische Worte. Also diese Richterwahl, das ist immerhin ein gutes Zeichen, ist jetzt dominierend in den Schlagzeilen, das habe ich gestern schon gesagt, also dass so etwas jetzt in dieser Art und Weise debattiert und hinterfragt wird, das zeigt, dass es doch hier noch ein waches demokratisches Bewusstsein gibt. 800 Milliarden Steuerschock, ja, die Budgetfragen der Europäischen Union, das habe ich gestern vorher noch vergessen zu sagen, das heißt natürlich, dass man neue Steuern erheben will. Und das gibt jetzt ja auch Entwicklungen in diese Richtung. Also wenn man derartige Schulden, derartige Geldberge herumverschiebt, hat das zwei Konsequenzen. Erstens höhere Steuern, zweitens mehr Inflation und drittens wird man in Richtung einer Schuldengemeinschaft gehen wollen, mit der Folge, dass die Deutschen dann noch mehr zu bezahlen haben. Und der Markt geht davon aus, das sagt ein Experte in der Welt heute Morgen, der Markt geht davon aus, dass die Deutschen einfach für diese Schulden der EU aufkommen. Wenn man dieses Bewusstsein, diese angebliche Gewissheit nicht mehr hätte, dann würde es um das Vertrauen der Eurozone viel schlechter bestellt sein. Also die Deutschen sind da bereits in die Schuldengemeinschaft hineingezogen werden. Man geht stillschweigend davon aus, dass die Deutschen am Ende des Tages alles bezahlen werden. Also hier sind schon gewichtige politische Themen am Start, die eine vertiefte Auseinandersetzung verdienen. Ich kann hier ja in aller Kürze nur ein paar Denkanstöße vermitteln. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag.